Guten Morgen. Es ist schön, wieder hier sein zu dürfen in eurer Mitte. Ganz liebe Grüße aus Bornheim vom Bibelseminar Bonn. Das ist eine Sache, aber auch aus unserer Gemeinde der Evangelischen Freikirche dort in Bornheim. Dort arbeite ich seit 1,5 Jahren auch im Ältestenkreis mit und wir fühlen uns natürlich mit unseren Brüdern und Schwestern in unserer Region auch verbunden. Es ist schön, wieder hier sein zu dürfen und euch Gottes Wort weitergeben zu dürfen. Ebert hat es gerade gesagt, das Thema meiner Predigt heißt Ausweg, Umweg oder Irrweg. Das ist die Frage. Vielleicht gucken wir gleich, ob die PowerPoint eingeblendet wird. Genau, hier seht ihr den Titel schon mal. Ausweg, Umweg oder Irrweg. Ich bedanke mich ganz herzlich bei der Person, die die Lieder heute ausgesucht hat. Diese zwei Lieder, die hätten besser gar nicht ausgewählt werden können. Ich mag sie erstmal, aber auch der Inhalt, der trifft wirklich gut auf unsere Geschichte zu, die wir uns heute anschauen wollen. Wenn ihr die Bibel dabei habt, dann könnt ihr gerne 1. Mose 12 aufschlagen. 1. Mose 12. Ansonsten wird der Bibeltext hier auch auf der PowerPoint angezeigt werden. Im ersten Lied war im Refrain immer wieder, oder haben wir gemeinsam gesungen, Gott zeigt mir den Weg, wenn ich keinen Ausweg sehe. Und jeder von uns hat schöne Zeiten im Leben, aber es gibt auch sehr schwierige Zeiten, wo wir sagen, Gott, wie komme ich hier raus? Was ist der Weg aus dieser schwierigen Situation? Und heute werden wir uns eine Geschichte anschauen, wo der Vater des Glaubens, Abraham, diese Frage stellen musste. Gott, wie komme ich hier raus? Was ist der Weg? Und den Weg, den er beschritten hat, war vielleicht der Ausweg, ein guter Ausweg. Oder vielleicht war es ein Umweg, eine Verlängerung. Oder vielleicht war er sogar auf einem Holzpfad unterwegs. Vielleicht war es ein Irrweg. Und den wollen wir uns gemeinsam anschauen. Also diese Geschichte wollen wir uns gemeinsam anschauen. Und dann eine ganz praktische Lektion für unser Leben daraus ziehen. Und da werde ich euch ja mit anleiten. Hier auf der ersten Folie. Ich weiß nicht, wenn ihr länger schon Christen seid, oder ja auch unterwegs seid in diesem christlichen Bereich, dann habt ihr vielleicht schon mal das Buch gesehen oder davon gehört, Die Pilgerreise, geschrieben von John Bunyan. Ein Buch, das so um 1678 geschrieben wurde, John Bunyan. Er selber war im Gefängnis in England 12 Jahre lang und hat dieses Buch geschrieben. Und dieses Buch ist wahrscheinlich nach der Bibel, im englischsprachigen Bereich sowieso, aber wahrscheinlich nach der Bibel das Buch, das am meisten übersetzt wurde und am meisten aufgelegt wurde. In 200 verschiedenen Sprachen und heute wird das immer wieder noch aufgelegt und es wurden viele verschiedene Filme gemacht über die Pilgerreise von John Bunyan. Wenn ihr das Buch nicht kennt oder vielleicht den Film nicht gesehen habt in eurer Kinderstube, in eurer Kindheit, dann möchte ich euch das nochmal empfehlen. Eine spannende Geschichte, die symbolisiert, dass ein Mann, der Christ heißt, auf dem Weg war, auf dem Weg unterwegs ist. Er selber ist auf diesen Weg gekommen, als er Jesus Christus als seinen Herrn und Retter angenommen hat. Und dieser Weg, der auf ihn wartet, aus dem Land der Zerstörung hin in das Land Zion, das Land der Herrlichkeit, auf diesem Weg kommen natürlich Schwierigkeiten, Herausforderungen, die da sind, die ihn von diesem Weg abbringen wollen. Also diese Pilgerreise ist ein gutes Sinnbild dafür, was wir alle erleben, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Wenn wir mit Gott unterwegs sind, wir machen uns auf, wir haben das Ziel, die Herrlichkeit, wir haben die Verheißung, dass einmal alles gut sein wird, aber wir leben noch auf dieser Erde und auf diesem Weg kommen Schwierigkeiten. Wir treffen Menschen oder Riesen, jetzt wie ich hier in diesem Buch, die uns von diesem Weg abbringen wollen und uns auf einen falschen Weg bringen wollen. Und diese Pilgerreise ist ein sehr, sehr gutes Bild, auch für uns und für unser Glaubensleben. Erstmal dürfen wir wissen, wenn wir uns auf den Weg machen, sind wir nicht alleine. Jesus Christus geht mit uns. Wenn er unser Herr und Retter ist, er wird bei uns sein. Was sollen wir tun, um gerettet zu werden, fragt der Kerkermeister. Und darauf antworten die Jünger Jesu: Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig oder ihr werdet gerettet werden. Und daran dürfen wir uns festhalten, dass auf diesem Weg wir keine Einzelkämpfer sind, sondern Jesus mit uns gehen möchte. Nun, Abraham, Vater des Glaubens, eine Person im Alten Testament, der Vater einer ganzen Nation, von dem können wir ja wirklich lernen, wie es geht, oder? Also in der Bibel wird Abraham als gutes Vorbild uns vorgestellt und von ihm wollen wir lernen. In der heutigen Geschichte aber werden wir sehen, auch dass dieser Abraham, oder vorher hieß er eben Abraham, auch in der Gefahr stand, vom Weg abzukommen. Und lasst uns mal diese Geschichte gemeinsam anschauen. Zu Abraham, ganz am Anfang, möchte ich Folgendes vorweg schicken, was wichtig ist. Abraham hatte eine ganz besondere Begegnung mit Gott, dem Vater. Und Gott sagte ihm Folgendes. Und das war wahrscheinlich, wenn jetzt so die Zeitrechnungen stimmen, aber das ist nicht ganz so entscheidend wichtig. Wahrscheinlich 2000 Jahre vor Christus, also vielleicht 4000 Jahre zurück, wo Gott Abraham begegnet, diesem Mann, der später zum Vater der Nation wurde, ihm sagte er Folgendes: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Also mach dich auf aus deiner Komfortzone. Geh auf, und wenn du das tust, dann wirst du Folgendes sehen: Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will dich segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Was für eine riesige Verheißung. Abraham bekommt hier einen Segen zugesprochen. Und da sagt Gott, dieser Segen, der ist nicht allein für dich, sondern durch dich sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Auch wir hier heute in Bergisch Gladbach. Und dieser Segen ist unheimlich stark und weltverändernd. Und ich weiß nicht genau, wo der Abraham damals war, als Gott mit ihm sprach, aber er hat ihm diese Worte, diese Botschaft, diese Message, hat er ganz sicher verstanden, aber nicht wirklich verstanden. Erst in seinem Leben hat sich dieser Segen mehr und mehr greifbar gemacht. Und das ist natürlich die Geschichte, die eine Predigt hier sprengen würde, also viel zu lang dauern würde. Wir wollen uns jetzt eine Geschichte anschauen, wo dieser Abraham wie damals sich auf den Weg gemacht hat und erlebt hat, dass Gott segnen möchte und durch diesen Segen auch andere segnen möchte. Gut, Abraham in seiner Verwandtschaft gut situiert, sie waren als Nomaden unterwegs. Er bekommt die Aufforderung, aus seiner Verwandtschaft zu gehen und nach Kanaan zu ziehen, ins gelobte Land, das verheißene Land. Und Abraham und seine engste Familie ziehen ins gelobte Land. Und jetzt würden wir sagen, gut, Abraham war gehorsam und jetzt erlebt er, dass Gott wirklich segnet, dass er sein Reichtum wirklich genießen kann, dass er Wasser und Essen genug hat und dass es ihm dort gut geht. Und das ist dort, wo unsere Geschichte heute beginnt, im gelobten Land angekommen. Abraham ist dort und jetzt fürchtet er um sein Leben. Gottes Verheißung erfüllt sich jetzt und jetzt plötzlich muss er um sein Leben fürchten. Genesis oder 1. Mose 12, da lesen wir jetzt einen Abschnitt, also diese Geschichte von Vers 10 bis 13, 4. Den Text werde ich euch jetzt vorlesen. Also diese Geschichte. der Gesegnete Abraham in Todesangst. Es kam aber eine Hungersnot in das Land. Das verheißene Land, plötzlich im verheißenen Land gab es eine Hungersnot, eine riesige Katastrophe. Da zog Abraham hinab nach Ägypten, dass er sich dort als ein Fremdling aufhielte. Denn der Hunger war groß im Lande. Und als er nahe an Ägypten war, also kurz vor der Grenze, als er nahe an Ägypten war, sprach er zu Sarai, seiner Frau: Siehe, ich weiß, dass du eine schöne Frau bist. Hier nochmal in Perspektive, diese Sarai war wahrscheinlich 65 Jahre alt. Also ein guter Ehemann sagt, du bist eine sehr, sehr schöne Frau und die Menschen erkennen das auch an. Und Abraham macht sich Sorgen, kurz bevor er nach Ägypten kommt. Wenn dich nun die Ägypter sehen, so werden sie sagen, das ist eine Frau und werden mich umbringen und dich leben lassen. So sage doch, du seist meine Schwester, auf dass mir's wohlgehe um deinetwillen und ich am Leben bleibe um deinetwillen. Als nun Abraham nach Ägypten kam, sahen die Ägypter, dass seine Frau sehr schön war. Und die Großen des Pharaos oder die Beamten sahen sie und priesen sie vor ihm. Da wurde sie in das Haus des Pharaos gebracht. Und er tat, also der Pharao, und er tat Abraham Gutes um ihretwillen. Und er bekam Schafe, Rinder, Esel, Knechte und Mägde, Eselinnen und Kamele. Aber der Herr plagte den Pharao um sein Haus mit großen Plagen um Sarais, Abrahams Frau, willen. Da rief der Pharao Abraham zu sich und sprach zu ihm: Warum hast du mir das angetan? Warum sagtest du mir nicht, dass sie deine Frau ist? Warum sprachst du denn, sie ist meine Schwester, sodass ich sie zu mir zur Frau nahm? Und nun siehe, da hast du deine Frau, nimm sie und zieh weg. Und der Pharao bestellte Leute um seinetwillen, dass sie ihn geleiteten um seine Frau und alles, was er hatte. So zog Abraham herauf aus Ägypten mit seiner Frau und mit allem, was er hatte, und Lot mit ihm ins Südland. Abraham aber war sehr reich an Vieh, Silber und Gold, und er zog immer weiter vom Südland bis nach Bethel. Das war schon spannend. Er ging wieder zurück bis nach Bethel, an die Stätte, wo zuerst sein Zelt war, zwischen Bethel und Ai, eben an dem Ort, wo er früher den Altar errichtet hatte. Dort rief er den Namen des Herrn an. Ich habe drei Fragen mitgebracht. Diese Geschichte, die wir gehört haben, wie hat Abraham sich dort verhalten? Hat er sich auf einen Ausweg begeben? Hat er einen Umweg gemacht? Oder war es sogar ein Irrweg? Und was können wir davon lernen, wie Abraham dort vorgegangen ist? Also, war es ein Ausweg, war es ein Umweg oder war es ein Irrweg? Also erstmal, war es ein Ausweg? Lass uns das mal gemeinsam anschauen. Also, Abraham ist ein echter Mann. Wenn er ein Problem sieht, da muss eine Lösung her. Wir haben hier einige Männer auch unter uns. Ich weiß nicht, wenn ihr verheiratet seid und die Frau kommt mit einer Schwierigkeit und es geht nicht so gut und die Frau erzählt. Ich weiß nicht, ob ihr auch so getrimmt seid, dass ihr sofort überlegt, welcher Ausweg ist jetzt der beste? Wie kann ich meiner Frau helfen? Du musst das, jenes und das machen, um dort rauszukommen. Mir persönlich geht es oft so, wenn meine Frau mir etwas sagt, dann weiß ich sofort die Lösung. 1, 2, 3 musst du machen und dann ist das Problem erledigt. Aber oft will meine Frau nur, dass ich zuhöre. Sie will eigentlich nicht sofort, dass ich mit so einem Quick Fix komme, sondern sie will, dass ich zuhöre. Abraham findet hier einen Ausweg und den seht ihr hier in dreifacher Weise. Dort, wo er wohnte, war eine schwere Hungersnot, also er zieht nach Ägypten und das war, er entkommt den Hungertod. Der Platz, wo er war, kein Essen, Lösung ist, weg.
nach Ägypten. Er weiß, wo es Essen gibt. Dann ein Ausweg: in Ägypten wird er wegen seiner Frau nicht umgebracht. Ein weiterer Ausweg, den er gefunden hat. Er wusste, meine Frau ist sehr, sehr schön und die Ägypter, den kann man nicht so trauen. Ich weiß nicht, haben wir hier Ägypter unter uns? Den Ägypter kann man nicht so trauen. Die werden mir meine Frau klauen und mich umbringen. Er findet einen Ausweg. Ja, da kommen wir ja gleich noch dazu. Den Deutschen kann man auch nicht trauen, okay? So. Und er findet einen weiteren Ausweg. Er bekommt einen großen Reichtum geschenkt, wo er sagt, boah, ich als Mann auf diese Hungersnot habe ich eine dreifache Antwort gefunden. Wir schauen uns den Text mal genau an. Seht ihr jetzt hier? In Vers 10, da zog Abraham hinab nach Ägypten. Also nördlich von Ägypten, das verheißene Land Kanaan, dort sollte Abraham sein. Dort sollte er zu einer großen Nation werden, die die ganze Welt segnen sollte. Aus Kanaan zog er südlich nach Ägypten, um der Hungersnot zu entkommen. Wir dürfen heute nicht sagen, es ist immer falsch, nach Ägypten zu gehen. Selbst in der Bibel sind viele Menschen nach Ägypten geflohen. Zum Beispiel der Jakob. Er wurde von Josef nach Ägypten gerufen, um einer Hungersnot zu entkommen. Oder das Jesuskind, als es geboren wurde, Josef und Maria flohen nach, wohin? Nach Ägypten, um dort Sicherheit zu finden. Also das war ein guter Ausweg. Abraham zog nach Ägypten, denn der Hunger war groß im Land. Und dann der zweite Ausweg, den er finden musste für ein Problem, das es gab, nahe der Grenze nach Ägypten, wurde ihm nochmal klar, meine Frau ist sehr, sehr schön und es könnte mir auch das Leben kosten. Erstmal der Hunger und jetzt der Neid, der da kommen würde. Neid auf seine Frau und er brauchte einen Ausweg. Und er sagte, der Ausweg ist, wir machen eine Lüge. Wir sprechen eine Lüge aus. Siehe, ich weiß, dass du eine schöne Frau bist, sagt er. Und wenn die Ägypter dich sehen, dann werden sie mich wahrscheinlich umbringen und dich zur Frau nehmen. Und das wollen wir nicht zulassen. Komm, wir sagen ihnen, du bist meine Schwester. Wenn wir den Text genau lesen, stimmt das ja auch. Sie war Abrahams Halbschwester. Abraham hat seine Halbschwester geheiratet und es war so eine halbe Wahrheit, eine Halbwahrheit, die dort ist. Dort war, aber er hat einen Schein herausgegeben, einen Schein aufgebaut, um zu sagen, ich bin mit dieser Frau nicht verheiratet und ich werde dann überleben. Und wenn ich als Abraham überlebe, dann wird es dir, liebe Sarai, auch gut gehen. Also Abraham richtig gut. Er hat in einer problematischen Situation einen Ausweg gefunden. Er überlebt, Sarai überlebt und es kam dann tatsächlich so, dass die Ägypter und auch die Beamten von dem Pharao sie priesen. Sie war wahrscheinlich körperlich sehr schön anzuschauen, aber auch von innen ein wunderbarer Charakter und diese Frau musste der Pharao kennenlernen. Lange Geschichte kurz, der Pharao nahm sie zu Frau in seinem Harem auf und dann sehen wir den dritten Ausweg, den Abraham begangen ist. Nachdem der Pharao die Sarai aufgenommen hat in seinem Harem, hat er gesagt, Abraham, ich tue dir jetzt Gutes. Ja, seinem Schwager wollte er natürlich auch beeindrucken. Hier in Vers 16 sehen wir, und er tat Abraham Gutes um ihretwillen. Abraham hatte schon einen guten Besitz und diesen Besitz wollte er retten, ist nach Ägypten gekommen. Dort vor Ort wird er jetzt richtig beschenkt von Abraham. Er bekommt einen großen Reichtum. Schafe, Rinder, Esel, Knechte, Mägde. Und das ist doch ein Ausweg, der ist ja unglaublich. Da hat er sich richtig beschenken lassen. Und ich kann mir vorstellen, dass Abraham sagte, so, ich habe wirklich den richtigen Weg beschritten. Auf meinem Weg mit Gott durchs Leben habe ich die richtige Entscheidung gemacht, denn jetzt kommt der ganze Segen. Esel, Schafe, Rinder, sogar Knechte, Mägde, Mitarbeiter, die ich gebrauchen kann. Gott ist wirklich mit mir. Könnte ich mir vorstellen, dass er sich das gedacht hatte. Ich bin auf einem Ausweg unterwegs und ich auf dem Weg des Glaubens habe hier die richtige Entscheidung getroffen. Diese Frage möchte ich einfach mal offen lassen. War es wirklich ein Ausweg? Die zweite Frage, war es vielleicht ein Umweg, den er gegangen ist? Die Übersicht, Abraham fragt Gott nicht nach Richtung und Ziel. In diesem Text wird es sehr, sehr klar, oder auch vorher, Abraham war mit Gott im Gespräch. Er baute Gott einen Altar und er sprach mit ihm. Hier in dieser Situation war die Hungersnot dort. Und hier wird gesagt, Abraham machte sich auf den Weg. Ganz offensichtlich fragte er nicht nach Gottes Willen. Ganz offensichtlich fragte er nicht nach Gottes Willen, wohin soll ich gehen? Soll ich in den Süden gehen, nach Ägypten, wo ich weiß, da ist immer der Aldi voll mit allen Dingen, die man zum Leben braucht. Soll ich vielleicht in den Norden gehen, Osten, Westen? Hier wird es eindeutig ausgelassen, dass Abraham sich einfach auf den Weg begab. Und wir sehen, dass Abraham nach Ägypten zog und direkt dorthin zurückkehrte, wo er gestartet ist. Also einen echten Umweg gemacht hat. Vers 20 habe ich jetzt hier auch markiert, wenn ihr es lesen könnt. Und der Pharao bestellte Leute um seinetwillen, dass sie ihn geleiteten, um seine Frau und alles, was er hatte. So zog Abraham herauf aus Ägypten mit seiner Frau und mit allem, was er hatte. Und der Pharao stellte sicher, dass Abraham und all das, was er hatte, bis zur Grenze geleitet wurde. Und dort haben sie ihn dort nach Hause gehen lassen. Er war ganz sicher auf einem Umweg unterwegs. Er startete in Kanaan, ging nach Ägypten hinauf und ging wieder genau dorthin zurück, wo er war, nachdem er erleben musste, dass der Weg, den er beschritten hat, nicht direkt Gottes Wille war. Meine Frage ist, war es vielleicht doch ein Irrweg, auf dem Abraham unterwegs war? Und das wird im Text sehr klar. Er gefährdete die Verheißung Gottes für sein Leben und er gefährdete die Gesundheit des Pharaos und seiner Familie. Lass uns das mal im Text anschauen, was hier passiert ist. Also Sarai, die Frau von Abraham wurde die Frau des Pharaos, weil Abraham gelogen hatte. Und hier in Vers 17, was passiert? Der Herr plagte den Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sarais, Abrahams Frau willen. Der Abraham und sein Haus, seine Familie wurden krank, weil Abraham gelogen hatte. Und noch viel schlimmer war, hätte Sarai von Pharao ein Kind bekommen, dann wäre die ganze Verheißung, die Abraham bekommen hatte, sie wäre kaputt gegangen. Klar, Gott hätte einen Plan B und C gefunden. Aber für sein Leben wäre die Verheißung kaputt gegangen. Deshalb habe ich das auch so benannt. Er brachte Gottes Verheißung in Gefahr. Der Weg, den Abraham gegangen ist, war auch ein Irrweg. War ein Irrweg, der die Folge hatte, dass es viel länger dauerte. Er ist diesen Umweg gegangen. Er hat vielleicht zu stark auf sich selbst vertraut. Und hier hat er sogar eine Krankheit, wer weiß, was das für eine Krankheit war, auf das Haus des Pharaos gebracht. Unsere Fehlschritte oder Fehltritte, die wir in unserem Leben gehen, werden oft bestraft, dass wir hinfallen, auf die Nase, eine blutige Nase bekommen. Aber meistens ist es auch so, dass unbeteiligte Menschen in unserem Umkreis von unseren Fehltritten auch beeinträchtigt werden. Hier sendete Gott eine Plage, um die Verheißung sicherzustellen, die er Abraham und seiner Frau gegeben hat. Und wir wissen nicht, ob das Haus des Pharaos überhaupt noch gesund geworden ist. Vielleicht schon, wer weiß. Aber die Sünde oder dieser Fehltritt oder der Umweg, der Irrweg von Pharao plagte den Pharao und sein Haus um Abrahams Willen. Jetzt möchte ich zum praktischen Teil dieser Predigt kommen. Diese Geschichte recht einfach zu verstehen. Abraham wird ja dann geleitet bis zur Grenze. Dort ist er wieder in Kanaan und wir sehen am Ende des Textes, dass er zurückkommt nach Bethel und den Herrn anrief. Er hatte auch die Möglichkeit gehabt, wieder aus diesem Fehler herauszukommen. Was tue ich, wenn Krisen kommen? Wenn man mit dem Schiff unterwegs ist, auf dem Ozean, dann besonders im letzten oder vorletzten Jahrhundert war es ja so, dass sich dort ein Signal dort eingebürgert hat. Und wenn man in einer Krise war, hat man ein SOS gesendet. Save our souls, seht hier vorne, SOS. So wie Abraham in dieser Hungersnotkrise war, hat er vergessen, in diesem Sturm ein SOS zu senden. Meine Predigt, das, was ich euch weitergeben möchte und was ich mir persönlich weitergeben möchte, ist, dass wir ein SOS senden, und zwar Gott gegenüber. Ein SOS, und ich möchte euch gleich mal erklären, was ich damit meine. Save our souls, dafür steht SOS. Ich habe jetzt diese Buchstaben anders gebraucht, werdet ihr sehen. Drei Schritte, die wir aus der Geschichte von Abraham lernen können, die er hätte besser machen können. Das erste S für SOS habe ich mit diesem Wort Suche überschrieben. Also S, Suche. Suche Gottes Nähe. Abraham, bevor er nach Ägypten hinaufgezogen ist, hätte Gottes Nähe suchen sollen. Er hatte Gott einen Altar gebaut, er ist nicht dorthin gegangen. Und eine Lektion, die ich aus dieser Geschichte lernen möchte, ist, in einer schwierigen Situation, das erste S, das ich sende, zu Hilfe, save our souls, in einer schwierigen Situation ist, ich will mich auf den Weg machen und Gottes Nähe suchen. Suche Gottes Nähe. So oft ist es, dass wir uns wie Abraham auf den Weg begeben und sagen, ich muss das Problem lösen, ich muss diese und diese Schritte tun. Falscher Weg. Lasst uns aus dieser Geschichte lernen, dass wir in einer schwierigen Situation, in einer Krisensituation Gottes Nähe suchen. Hier auf der Folie seht ihr einen Vers. Und es gibt viele andere Verse, die über die Nähe Gottes sprechen, wie wir Gottes Nähe suchen und finden können. Und ich möchte euch wirklich auf diese Reise schicken und mich persönlich auch, dass wir Gottes Nähe suchen und dann erleben, dass wir Gottes Nähe auch verspüren. Jakobus 4, Vers 8, ein wunderbarer Vers aus dem Neuen Testament. Hier sagt Gottes Wort uns, nahet euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Suche Gottes Nähe oder in Klammern, baue Gott einen Altar. Es könnte sein, einige von euch sind handwerklich vielleicht ganz gut und ihr werdet heute Nachmittag irgendwo in den Wald gehen und dort einen Altar bauen. Aber das sollte nicht die Botschaft sein. Vielleicht hilft es euch, wirklich Gott einen Altar zu bauen, wo ihr sagt, an diesem Ort, das ist ein heiliger Ort, hier suche ich Gottes Nähe. Vielleicht ist es ein Zimmer, ein Raum in deinem Haus, in deiner Wohnung, da wo du sagst, in diesem Raum wird gebetet. Hier suche ich Gottes Nähe. Nahet euch zu Gott, so naht er sich zu euch. In der Krisensituation, wo ihr dann fragt, Gott, was willst du, was ich tun soll? Baue Gott einen Altar. Bei mir persönlich, ein Altar ist mein Klavier. Nicht so ein großes Klavier wie hier, so ein Flügel, ein kleineres Klavier. Und wenn ich mich an das Klavier setze, dann ist das keine Mozart-Sinfonie, die ich da spielen kann. Ich spiele einfach nur Akkorde. Ich mache so ein Wiedenester-Liederbuch auf und singe Gott Lieder. Ich suche Gottes Nähe und ich spiele und ich versuche nicht nur zu singen, Gott etwas zu sagen, sondern auch zu hören. Was willst du Gott, was ich tun soll? Soll ich nach Ägypten hinaufziehen oder soll ich vielleicht genau hier bleiben in der Hungersnot, in die du mich jetzt hineingebracht hast? Diese Frage hätte sich Abraham stellen können. Und es hätte so sein können, dass Abraham dort vor Ort in der Hungersnot Versorgung von Gott erfahren könnte. Er ist aber selbst auf den Weg gegangen. Deshalb das erste S bei SOS, suche Gottes Nähe. Und Gott möchte sich finden lassen. Er versteckt sich nicht, aber er möchte gesucht werden und er möchte erkannt werden und er naht sich zu uns, wenn wir uns ihm nahen. Etwas, was wir vielleicht neu entdecken müssen, ist Gottes Wort. Manchmal ist es so, ich muss wieder Bibel lesen, um meine geistliche Checkmark zu machen, Haken dran zu machen. Schlag mal die Bibel auf und lest mal Gottes Wort so, als wenn Gott direkt zu dir sprechen möchte. Vielleicht verstehst du dann nicht alles, was er sagen möchte, aber hör auf das, was er dir sagen möchte. Wie er in deiner schwierigen Situation dich ermutigen möchte, dir zeigen möchte, in welche Richtung du gehen möchtest, dass du neue Verheißungen auch von ihm hören kannst. Suche Gottes Nähe. Und das ist mein erster und wahrscheinlich der wichtigste Punkt, den ich euch weitergeben möchte, aus der Geschichte von Abraham. Diese Geschichte lehrt uns, wir sollen Gottes Nähe suchen. Am Ende der Geschichte macht Abraham das auch. Er ging zu dem Altar, den er gebaut hatte, und er betete dort Gott an. In seinem Leben gibt es nochmal so eine ähnliche Geschichte, wo er wieder sagt, Sarai ist meine Schwester. Ein paar Kapitel später, er hat nicht so schnell gelernt, aber mit der Zeit wurde er zu einem Vorbild auf diesem Glaubensleben. So, das erste S haben wir, der zweite Buchstabe O. Da habe ich lang überlegt und bin dann zu dem Wort gekommen, offenbare Gott deine Pläne. Also wir suchen Gottes Nähe und zweitens, offenbare Gott deine Pläne. Abraham hätte Gott sagen können, ich will nach Ägypten gehen, ich möchte so eine Halbwahrheit weitergeben, ich möchte, dass der Pharao mich reich beschenkt, dann bin ich nämlich sehr, sehr reich und ich kann dir dann mehr dienen, wie auch immer. Offenbare Gott deine Pläne. Indem du Gott sagst, was du tun möchtest und indem du deine Pläne mit Gottes Wort abwägst, weißt du, ob diese Pläne wirklich von Gott sind oder ob es deine Pläne sind. Deshalb in einer schwierigen Situation, SOS, offenbare Gott deine Pläne. Im Psalm 37, Vers 5 steht, befiehl dem Herrn deine Wege. Befiehl dem Herrn deine Wege. Und dann wirst du schon merken, ob du da auf einem Holzweg unterwegs bist oder ob das ein Weg ist, den Gott segnen kann und möchte. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Das heißt, du wartest darauf, was Gott tun möchte auf diesem Weg. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird's wohl machen. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, am Ende wird tatsächlich alles gut. Wir sind wie Christ auf dieser Pilgerreise unterwegs, auf dem Weg in das Land Zion, in das Land der Herrlichkeit. Das Leben hier kann auch wirklich schön sein. Wir dürfen es genießen, aber es ist auch schwierig. In dieser Situation dürfen wir sagen, ich habe die Verheißung, irgendwann mal im Himmel angekommen zu sein. Dann wird er alles wohl machen am Ende. Aber auch hier auf der Erde dürfen wir ihm unsere Ziele anbefehlen und er wird es wohlmachen. Offenbare Gott deine Pläne. Diese Predigt ist auch direkt für mich oder an mich gerichtet. Oft mache ich mir so schnell einen Plan fertig und ich bitte Gott dann, segne meinen Plan. Nein, ich offenbare Gott meine Pläne und dann hoffe ich auf ihn, dass er eingreifen wird. Hoffen noch viel stärker in dem Sinne, dass ich vertraue, dass das, was er mir anbefohlen hat, was er mir verheißen hat, dass er es auch tun wird. Offenbare Gottes Pläne. So, ihr seid natürlich jetzt sehr gespannt, wofür das letzte S steht. Und es steht für das Wort Stärke. Stärke dein Vertrauen an einen souveränen Gott. Stärke ist so ein bisschen wie, ich gehe jetzt in die Fitnessbude. Ich gehe ins Fitnesszentrum und ich setze mich dann hin und trainiere. Ich stärke einen Muskel. Gott hat uns wirklich den Glauben und die Fähigkeit zu glauben geschenkt. Und wir dürfen auf dem Weg der Jüngerschaft einen Muskel stärken. Wie stärke ich jetzt mein Vertrauen, dass Gott souverän handeln wird? Dass Gott wirklich die Weltgeschichte in seiner Hand hält? Wenn wir in die Nachrichten schauen, dann stärken wir oft nicht unser Vertrauen, sondern unser Zweifel, dass irgendwann mal eine Atombombe hier irgendwo einschlägt. Oder wir stärken unser Vertrauen, dass die Welt komplett aus den Fugen geraten wird. Nein, heute die Predigt soll dich ermutigen, dein Vertrauen an einen souveränen Gott zu stärken. Wie war das bei Abraham in seiner Geschichte? Sarai war die Frau des Pharaos und ich weiß nicht, wie Abraham gedacht hat. Oh Mensch, die ganze Verheißung, alles ist jetzt den Bach runter, alles ist weg. Und Gott greift ein, indem er Pharao und sein Haus mit einer Krankheit schlägt und Pharao sagt, Sarai, geh du bitte zu deinem Ehemann. Gott greift souverän ein und er bügelt die Bügelfalte quasi aus und den Missstand hat er behoben. Und Abraham, als er wahrscheinlich noch älter geworden ist, zurückgedacht hat an seine Zeit beim Pharao, hat gesagt, wow, Gott hat auf meinen Fehlern, auf diesen krummen Linien, hat Gott gerade geschrieben. Gott hat eingegriffen und hat wieder alles gut gemacht. Stärke dein Vertrauen an einen souveränen Gott. Ich habe mir die Frage gestellt, wie geht das? Wie kann ich mein Vertrauen an einen souveränen Gott stärken? Klar, indem ich Gott konkrete Dinge sage und auch bitte. Bittet, so wird euch gegeben. Und wir sehen, dass Gottes Verheißungen, die hier in der Bibel sind, auch wirklich in Erfüllung geraten, in Erfüllung kommen. Wenn ich Gott meine Sünden bekenne, dann ist Gott jedes Mal treu und gerecht, dass er meine Sünden vergibt. Und wir erleben plötzlich in unserer Seele, wird es heller und wir dürfen durchatmen, wenn wir Gott unsere Sünden bekennen. Allein diese Sache sollte unser Vertrauen an Gott, an einen souveränen Gott stärken. Eine zweite Sache, die unser Vertrauen stärken kann oder mein Vertrauen auch immer wieder stärkt, wenn ich mit älteren Geschwistern ins Gespräch komme und ihnen diese Frage einfach stelle. Lieber Eberhard, wie hast du Gott in deinem Leben erfahren? Und dann erzählt der Eberhard, oh, da hatte ich eine Gebetserhörung gehabt. Und das stärkt mein Vertrauen. Das ist so wie in einem Fitnessstudio, dann stärke ich gerade einen Muskel. Ich spreche mit Menschen, wie sie Gott erfahren haben. Ich würde mit Abraham sprechen und ihn nochmal erzählen lassen, wie das damals gelaufen ist mit dem Pharao. Und er erzählt mir dann, dass Gott eingegriffen hat, damit seine Verheißung, dass Jesus Christus aus dem Volk der Juden kommt, dennoch bestehen blieb. Und wir hören auch Geschichten, wie Gott eingegriffen hat. Gott ist ein souveräner Gott. Er steht über allem. Er hält die Welt in seiner Hand. Ja, auch heute. Mit den Kriegswirren, die dort sind. Mit den Schwierigkeiten, die wir aber auch in unserem persönlichen Leben erleben. Lasst uns unser Vertrauen an einen souveränen Gott stärken, indem wir sein Wort lesen, indem wir auf Zeugnisse hören oder auch hier in der Gemeinde auf Zeugnisse hören, die von vorne kommen, wo ihr Gott erfahren habt. An dieser Verheißung wollen wir uns festhalten. Römer 8, Vers 28. Oh, da muss ich ja noch einen weitergehen. So, zack. Hier haben wir das. So, genau. Stärke dein Vertrauen an einen souveränen Gott. Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, und das meint Menschen, die mit Jesus Christus unterwegs sind, aus dem Land der Zerstörung hin in das Land der Herrlichkeit. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, Menschen, die das Rettungsangebot Jesu angenommen haben, die gesagt haben, Jesus Christus ist für meine Schuld gestorben, er ist auferstanden und daran glaube ich, daran kralle ich mich fest, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Nein, nicht alle Dinge sind gut in unserem Leben. Wir gehen durch schwierige Zeiten. Und Gott sagt nicht, das ist eine gute Sache. Nein, Gott lässt oft Krankheit, lässt schwierige Dinge in unserem Leben zu. Alle Dinge, die da sind. Gott ist so souverän und so groß, dass er alle Dinge nutzen kann, um sie zu gebrauchen, dass sie am Ende gut für uns sind. Wir wissen, dass allen denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach Gottes Ratschluss berufen sind. Wenn du Jesus Christus nachfolgst, wird das Leben nicht immer eitler Sonnenschein sein. Aber auf dem Weg der Jüngerschaft dürfen wir wissen, dass Jesus mit uns geht. So wie wir im Lied gesungen haben, Gott zeigt dir den Weg, wenn ich keinen Ausweg sehe. Wenn du in einer schwierigen Situation bist oder wenn ich in einer schwierigen Situation bin, lass uns dieses SOS funken. Wir suchen Gottes Nähe, wir offenbaren ihm unsere Ziele und wir stärken unseren Glauben im Vertrauen auf einen souveränen Gott. Ich würde jetzt sehr, sehr gerne auch für euch beten und für mich beten und im Nachdenken dieser Geschichte, dass ihr wirklich für euer Leben auch gesegnet werdet. Herr Jesus, ich danke dir für die Geschichte von Abraham, dass wir ja auch ganz konkrete Dinge für unser Glaubensleben lernen dürfen. Und jeder von uns ist auf einem auf einer anderen Wegstrecke unterwegs und wir rufen manchmal, wie geht's hier raus, Herr? Helf du uns. Ich bitte dich jetzt für mich und für jeden Einzelnen in diesem Raum, dass wir dieses SOS funken. Ganz bewusst im Vertrauen auf dich. Gib uns bitte Kreativität, zu sehen, wo wir einen Altar bauen müssen, wo ein Punkt ist, wo wir dir begegnen. Vielleicht auch hier im Gottesdienst. Ich bitte dich, dass du uns zeigst, wo wir deine Nähe suchen sollen und wie wir deine Nähe suchen sollen, ganz persönlich. Gib uns bitte auch den Mut, unsere Pläne, die oft sehr menschlich sind, dir zu offenbaren und auch in deiner Verheißung festzuhalten, dass du diese Pläne siehst und alles wohlmachen willst. Ich bitte dich, dass wir offen sind zur Korrektur, dass wir unsere Pläne wirklich leiten lassen durch dein Wort, durch deinen Heiligen Geist. Und ich bitte dich, dass wir unseren Glauben stärken lassen, indem wir in die Vergangenheit schauen von unseren Glaubensgeschwistern und sehen können, wie du gewirkt hast in schwierigen Situationen. Dass wir sicher wissen dürfen, dass du souverän diese Welt in deiner Hand hältst und dass am Ende alles gut wird. Ich bitte dich, dass du unseren Glauben stärkst, jetzt auch im Nachdenken. Segne du meine Geschwister hier in Bergisch Gladbach und ich danke dir von Herzen, dass wir dir gemeinsam folgen dürfen. Amen.